Hallo und herzlich willkommen. Sie hören einen Podcast der ADO, der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie.
Hallo, im heutigen Podcast sprechen wir wieder über Neuigkeiten vom weltweit größten Krebskongress, dem ASCO, der immer Anfang Juni stattfindet. Jetzt schon zum zweiten Mal gab es eine virtuelle Ausgabe dieser Veranstaltung, denn normalerweise treffen sich über 40.000 Teilnehmende in Chicago. Zwei davon, die normalerweise immer in Chicago sind, sind heute bei uns zu Gast im Podcast. Das ist zum einen die Frau Professor Jessica Hassel von der Universitätshautklinik in Heidelberg. Sie ist dort Oberärztin und Leiterin der Sektion Dermato-Onkologie im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen NCT. Herzlich willkommen, Frau Hassel.
Hallo.
Okay, und Herrn Professor Ralf Gutzmar, Chefarzt der Hautklinik in Minden, Direktor der Hautklinik in Minden, ich korrigiere, und Vorsitzender der ADO. Herzlich willkommen, Herr Gutzmar.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Christiane Weber, liebe Jessica Hassel und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Erstmal eine Frage an euch. Wir haben jetzt 1,5 Jahre Online-Kongresse. Wie geht's Ihnen denn damit?
Dann starte ich mal. Also, ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass es familienfreundlich ist, weil man nicht so viel unterwegs ist. Der Nachteil ist, dass man deutlich mehr Veranstaltungen zusagt, weil man mehr hintereinander weg rein kann und natürlich, dass man sich nicht mehr live trifft und dass so alles zwischen den Veranstaltungen einfach wegbleibt. Also das gemeinsame Kaffee irgendwo, wo man gemeinsam Dinge planen kann und Dinge besprechen kann, das fällt einfach weg. Also uns fehlt der persönliche Kontakt, aber ich sehe für meine Familie durchaus auch die Vorteile.
Und in Minden, Herr Gutzmar?
Ja, also auch für mich ist es natürlich so, dass es dadurch Reisezeit spart. Auf der anderen Seite ist Reisezeit ja auch wertvolle Arbeitszeit. Man kann ja seinen Schreibtisch in Form eines Laptops auch mitnehmen. Insofern denke ich, dass etwa die Hälfte der Meetings aus der früheren Zeit durch virtuelle Formate ersetzt werden können, aber die andere Hälfte eben nicht aufgrund von davon, dass einfach der persönliche Austausch wichtig ist und dass viele Ideen und Projekte ja wirklich auch durch Brainstorming, durch gemeinsame Diskussionen entstehen. Insofern hoffe ich, dass in der Post-Corona-Zeit spätestens nächstes Jahr dann auch wieder in Chicago ein Treffen möglich sein wird. Wobei aber andere Treffen, wo es wirklich nur um die Informationsvermittlung geht, in Zukunft durchaus weiter virtuell sein können.
Also der ASCO hat ja auch davon profitiert. Es gab ja noch mehr Teilnehmer als sonst, eigentlich live in Chicago. Und beim ASCO werden ja auch jedes Jahr die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt. Für uns ist natürlich interessant, wir starten mit dem Melanom. Was war denn in diesem Jahr das Wichtigste beim Melanom? Herr Gutzmann, wollen Sie weitermachen gerade?
Es wurde hier eine Studie beim kutanen Melanom vorgestellt, die wir schon mit Spannung erwartet haben. Und zwar wurde hier die Standard-Immuntherapie mit dem PD-1-Inhibitor Nivolumab kombiniert mit einem neuen Checkpoint-Inhibitor, dem LAG-3-Blocker Relatlimab. Deswegen heißt die Studie auch Relativity-Studie mittlerweile. Das war eine zweiarmige verblindete Studie. Entweder Nivolumab plus Placebo oder Nivolumab plus Relatlimab. Und hier hatten wir schon eine Pressemitteilung, die gezeigt hat, dass der primäre Endpunkt der Studie erreicht ist. Das heißt, dass das progressionsfreie Überleben durch die neue Kombination signifikant verbessert wurde. Und diese Daten wurden jetzt das erste Mal beim ASCO-Kongress vorgestellt. Und hier sieht man wirklich sehr überzeugend eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, Hazard Ratio war 0,76 etwa. Das heißt, etwa ein Viertel der Patienten profitiert von der neuen Kombination. Gerade nachdem wir ja auch in der Vergangenheit eine Reihe von negativen Phase-3-Studien hatten, war das jetzt hier wirklich ein echtes Highlight. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass viele Aktivitätsdaten oder Effizienzdaten auch noch fehlen. Zum Beispiel das Gesamtüberleben oder die Ansprechrate. Das wurde noch nicht verraten. Auf der anderen Seite war die Verträglichkeit sehr gut. Es gab zwar etwas mehr, gerade 3-4 Nebenwirkungen in der neuen Kombination im Vergleich zur Monotherapie, aber unterm Strich war die Verträglichkeit sehr gut. Und ich kann sagen, wir haben ja auch einige Patienten im Rahmen der Studie hier behandelt Man konnte anhand der Nebenwirkungen nicht erkennen, ob ein Patient die neue Kombination kriegt oder die Monotherapie. Also hier am Horizont eine neue Kombination, die die Therapie nochmal voranbringen wird und die jetzt auch weiterentwickelt wird durch eine Studie in der adjuvanten Situation. Das heißt, für Patienten mit hohem Rezidivrisiko in dem Stadium 3, 4 soll eine Studie mit Nivolumab plus Relatlimab versus Nivolumab alleine kommen. Und erste Daten auf dem ASCO wurden auch vorgestellt in der neoadjuvanten Situation. Sprich, das waren Patienten, die zwar prinzipiell operabel waren, wo man aber den Tumor vor der Operation verkleinern wollte. Und hier hatte man durch LAG3 plus Nivolumab auch, zwar bei einer kleinen Patientenzahl, aber doch hohe Ansprechraten, sodass das wirklich geklappt hat. Auch hier eine erfolgsversprechende Aussicht, dass die neue Kombination ihren Platz findet. Allerdings, wenn man sich dann noch eine weitere Studie anguckt, da wurde auch ein LAG3-Inhibitor kombiniert mit einem anderen PD-1-Inhibitor, dem Cemiplimab. Hier wurden sowohl Patienten in metastasierten Situationen als auch in der Progresssituation untersucht. Sprich, die hatten schon einen PD-1-Inhibitor, waren darauf prodient. Hier hat man nur eine relativ geringe Ansprechrate von etwa 10% gesehen, wenn die Patienten auch ein PD-1-Inhibitor prodient waren. Das spricht dann für mich dafür, dass diese neue Kombination die Monotherapie PD-1 verbessern wird, aber eher nicht so sehr in den hinteren Therapielinien, sondern eher in der Erstlinientherapie oder in der Adjuvanz oder Neoadjuvanz. Und dass wir doch für die Patienten mit wirklich sehr, sehr hohem Therapiedruck doch eher weiter mit Nivolumab plus Ipilimumab behandeln, zum Beispiel mit dem Patienten mit Hirnmetastasen.
Aber es ist so, dass die Immuntherapie doch jetzt, also sie etabliert, aber eben auch weiterentwickelt wird und immer wieder neue Kombinationen ausgetestet werden. Genau. Was war denn darüber hinaus noch wichtig? Frau Hassel.
Ja, also natürlich war die Relativity-Studie sicherlich das Highlight des ASCOs, würde ich schon so sagen. Aber es gab auch ein paar ganz spannende Updates zu bereits zugelassenen Medikamenten. Dazu gehört zum einen das 6,5 Jahre Update für die CheckMate 067-Studie. Das finde ich irgendwie nett. Diese Studie wird, glaube ich, jedes Jahr beim ASCO vorgestellt. Und ich meine, Jeff Weber hat mal so schön reingefragt, ja, ob wir denn jetzt hier jedes Jahr diese Studie vorstellen wollen. Aber letztlich muss man sagen, ist es doch spannend, weil wir natürlich immer längere Nachbeobachtungszeiten haben. Und in dieser Studie wird eben dann Immuntherapiekombinationen verglichen, die wir im Alltag einsetzen. Also die Kombination aus Ipilimumab und Nivolumab, also zwei verschiedenen Checkpoint-Blockern versus der Monotherapie nur mit dem Nivolumab, also nur mit dem PD-1-Antikörper. Und dann eben auch versus der Monotherapie mit dem Ipilimumab, die wir ja praktisch kaum noch einsetzen. Und letztlich hat eben einfach diese Follow-up-Daten nach 6,5 Jahren haben gezeigt, dass die Daten einfach sehr stabil sind. Das heißt, es verändert sich nicht mehr viel im Vergleich zu den 5-Jahres-Daten. Was wir jetzt neu haben, ist tatsächlich auch ein medianes Gesamtüberleben. Und das liegt bei 6 Jahren im Kombinationsarm. Das fand ich also ganz, ganz beeindruckend. Letztlich fürs progressionsfreie Überleben sind die Daten stabil. Da hat sich im Prinzip nichts verändert. Das heißt, wir haben nach 5 Jahren unter Ipi-Nivo 34%, also etwa ein Drittel der Patienten, wo die Erkrankung so langfristig kontrolliert ist. Und das, wie gesagt, diese Kurve ist ganz, ganz flach schon jetzt über die letzten Jahre, dass man hier sogar überlegen kann, ob man hier von Heilung sprechen kann bei den Patienten. Und das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Wir trauen uns noch nicht immer so richtig von Heilung zu sprechen und sprechen von Langzeitkontrolle, aber mit jedem Jahr kann man sich ein bisschen mehr trauen, von Heilung zu sprechen, zumindest für ein Drittel der Patienten. Das ist für die mit PD-1-Mono behandelt werden, also mit Nivolumab war das um 5% schlechter, auch hier signifikant unterschiedlich, aber auch sehr, sehr gut. Und fürs Gesamtüberleben muss man sagen, findet man keinen statistischen Unterschied, wirklich also keinen signifikanten Unterschied zwischen der Kombination und der Monotherapie. Und da ist es eben so, dass knapp die Hälfte der Patienten, also 49%, nach 6,5 Jahren unter der Kombinationstherapie noch am Leben sind. Und das ist eben einfach ein riesen Quantensprung weiterhin in der Behandlung von Melanom. Also Ipi-Nivo war ja immer so das Beste, was wir haben für unsere Patienten. Jetzt muss man, wenn man die Relativity-Studie mit dazu nimmt, sagen, okay, ein Teil der Patienten wird möglicherweise jetzt ersetzt werden, sobald die Zulassung erfolgt, mit der Kombination Relatlimab-Nivolumab. Aber eben natürlich nur die Patienten, wo wir auch die ganzen High-Risk-Patienten werden vermutlich weiterhin Ipi-Nivo bekommen, einfach weil das eine hocheffektive Therapie ist, die aber halt mehr Nebenwirkungen macht. Aber Ralf Gutzmann hatte die Hirnmetastasen schon angesprochen. Vielleicht ziehe ich diese Studie auch dann direkt vor. Die ABC-Studie aus Australien ist eine Studie, die Immuntherapien, also die Checkpoint-Blocker bei Patienten mit Hirnmetastasen getestet hat. Das ist eine dreiarmige Studie und die Patienten in dieser Studie mit Hirnmetastasen haben eben entweder die Kombination bekommen, Ipi-Nivo oder Nivolumab alleine, also nur die PD-1-Monotherapie. Das waren asymptomatische Patienten und dann gab es einen dritten Arm in der Monotherapie mit symptomatischen Patienten. Und die Ergebnisse für diese Studie waren insofern sehr erfreulich, weil man hier eben auch gesehen hat, dass die Daten auch bei Hirnmetastasen jetzt wirklich erfreulich stabil sind. Also im 5-Jahres-Update jetzt hat man 46% der Patienten waren progressionsfrei unter Ipi-Nivo bei asymptomatischen Hirnmetastasen. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein Meilenstein, auch wenn das nicht viele Patienten sind natürlich in der Studie. Insgesamt waren es etwa 80 Patienten, die behandelt worden sind. Für eine Hirnmetastasenstudie ist das schon eher eine größere Studie. Dennoch sind das natürlich nicht so viele Patienten, aber fast die Hälfte der Patienten mit asymptomatischen Hirnmetastasen sind unter Ipi-Nivo dann stabil. Das ist praktisch genauso gut wie bei Patienten ohne Hirnmetastasen. Und denen gegenüber bitte?
Riesenerfolg.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Monotherapie mit Nivolumab, die fällt da eben bei den asymptomatischen Patienten schon deutlich ab und bei den symptomatischen ist die Therapie eben hier ausgesprochen schlecht. Genau. Und dann als dritte Studie vielleicht noch als Update, dann keine Immuntherapie, sondern eine Studie mit zielgerichteter Therapie. Das ist die Columbus-Studie. Wir haben ja im Prinzip drei verschiedene BRAF-MEK-Inhibitor-Kombinationen, die wir bei Patienten mit Fernmetastasen anwenden können, wenn sie eine BRAF-Mutation aufweisen. Das ist das Dabrafenib und das Framatinib, das ist das Vimurafenib und das Pobimetinib. Und diese dritte Kombination, das ist quasi die letzte Kombination, die geprüft wurde, ist in Encorafenib und Binimetinib. Und in dieser Studie wurde diese Kombination getestet gegenüber einer Monotherapie, entweder nur mit dem und Encorafenib, das ist also eine von den beiden Substanzen, oder gegenüber dem Vimurafenib als Standard. Und in diesem 5-Jahres-Update sieht man eben auch einfach, dass die Zahlen sehr stabil sind. Wir können also mit dieser Kombination ganz ähnlich, wie wir es auch für Dabrafenib-Trametinib im 5-Jahres-Update gesehen haben, etwa 20% der Patienten sind progressionsfrei. Das ist natürlich deutlich weniger als unter den Immuntherapien, dennoch immerhin 20% erreichen dieses Ziel. Und es wurde auch gezeigt in der Studie, dass das halt vor allen Dingen leider auch wieder die Patienten sind, die eher eine geringe Tumorlast haben. Und die Patienten mit hoher Tumorlast, wo wir zwar ein schnelles Ansprechen kriegen unter dieser Therapie, dann leider auch relativ rasch progredient waren. Dennoch erfreulich, dass wir zusätzlich zu den guten Daten von der Immuntherapie für die BRAF-mutierten Patienten in 20% der Fälle eben auch so einen Erfolg haben. Und das übersetzt sich dann auch in das Langzeitüberleben. Und da ist es eben nach 5 Jahren auch so, dass etwa 35% der Patienten noch leben nach 5 Jahren. Hier kommt natürlich auch dann die Folgetherapie mit unterstützt sozusagen diesen Erfolg. Das sind dann häufig Immuntherapien gewesen. Deshalb glaube ich, ist es auch so, hier ist die Kombination tatsächlich nicht besser gewesen als der BRAF-Inhibitor mit Encorafenib alleine. Und ich denke, der Grund ist da, dass einfach die Immuntherapien, die häufig in der Folge gegeben werden, da eben auch einen Einfluss haben.
Danke für die Zusammenfassung der Studien. Und wenn man sich überlegt, dass wir alle diese Substanzen eigentlich erst seit 10 Jahren in der Therapie des Melanoms zur Verfügung haben, sind ja die Entwicklungen schon mehr als sehr gut für unsere Melanompatienten. Wir haben letztes Jahr ganz viel über neoadjuvante Therapiekonzepte gesprochen. Dazu haben Sie jetzt eben ja auch schon gesagt, gibt es auch was Neues. Also auch da wird immer weiter geguckt. Welche anderen Daten waren denn noch interessant? Ich frage nochmal an den Herrn Gutzmer. Es gab ja sicher noch andere Therapiekonzepte oder Kombinationen, wenn es weitergeht.
Ja, das ist in der Tat richtig. Die Neoadjuvanz stand letztes Jahr sehr im Fokus. Dieses Jahr gab es dazu nur wenige neue Daten. Dieses Jahr gab es einige Updates zu Kombinationsstudien wie den Triple-Studien, also BRAF plus MEK-Inhibitor plus Checkpoint-Inhibitor. Auch hier sind neue Studien am Horizont, die im Laufe des Jahres noch anlaufen werden. Das heißt, dieser Ansatz der Kombination BRAF-gerichtete und PD-1-gerichtete Therapie wird weiter verfolgt. Allerdings ist das noch nicht reif für die Praxis, noch nicht reif für den Alltag. Dann haben wir ja häufig die Situation, dass Melanome auf eine Immuntherapie resistent werden. Und wenn die Tumorzellen da nicht gerade eine BRAF-Mutation haben, dann ist dann die nächste Therapielinie natürlich immer schwierig. Und hier für diese Patientengruppe wurden auch eine Reihe von Studiendaten vorgestellt. Diese Studien funktionieren in der Regel so, dass sie erstmal noch einarmig sind. Das heißt, hier wird ein Checkpoint-Inhibitor, zum Beispiel ein PD-1-Inhibitor genommen und eine andere Substanz dazugegeben. Da gab es mehrere kleine Studien, die alle eine Ansprechrate von etwa 20% und eine Ansprechdauer von 6 bis 12 Monaten gezeigt hatten. Hervorheben möchte ich hier oder exemplarisch erwähnen möchte ich hier die LEAP-4-Studie. Hier wurde Lenvatinib kombiniert mit Pembrolizumab bei Patienten, die vorher auf eine PD-1-Blockade resistent geworden sind. Und hier wurden etwa 100 Patienten eingeschlossen in die Studie. Und alle diese 100 Patienten haben dann die Kombination bekommen. Hier hat man die besagte Ansprechrate von gut 20% gesehen und die Ansprech- oder das progressionsfreie Überleben im Median von 8,4 Monaten. Also ein Schritt nach vorne für Patienten, für die wir ja sonst eigentlich keine gute Therapieoption mehr haben. Und das auch eine Kombination, die jetzt weiter untersucht wird in kontrollierten Studien mit Kontrollarmen, nur PD-1-Monotherapie versus Lenvatinib plus Pembrolizumab. Also hier sicherlich ein hoher Studienbedarf, aber auch einige Projekte, die hier laufen. Allerdings noch nichts, was jetzt reif wäre für den klinischen Alltag.
Das sind alles Kombinationen, die ja im Moment in Studien getestet werden. Gibt es denn in Deutschland auch Kliniken, die an diesen Studien teilnehmen? Also wäre es für Patienten möglich, in so eine Studie reinzukommen?
Ja, das ist natürlich so, dass hier Studien auch in Deutschland laufen, wobei man dazu sagen muss, dass diese Studien häufig immer nur sehr begrenzte Zeitfenster haben, wo sie denn rekrutieren. Und dass es immer eine ganze Reihe von Ein- und Ausschlusskriterien gibt, dass wirklich Patienten auch eingeschlossen werden dürfen. Und die muss man vorher genau prüfen. Ansonsten ist ein schöner Einschluss nicht möglich. Wir bemühen uns von der ADO immer, hier unseren Studiennavigator auf der Webseite aktuell zu halten, sodass hier immer kann man immer nachschlagen, welche Studienzentren in Deutschland welche Studie in welchem Stadium anbieten. Und da kann ich alle nur ermuntern, www.ado-homepage.de. Das findet man gleich auf der Titelseite, diesen Studiennavigator anzuklicken und dann, wenn man nach einer Studie sucht, dann nachzuschauen, was für Angebote es hier gibt.
Sehr gut. Frau Hassel, was war noch interessant? Es gibt noch Spannendes zu berichten.
Ja, es gibt noch Spannendes zum nicht-kutanen Melanom. Dazu muss man sagen, dass eigentlich die Hauptdaten schon auf dem ASCO vorgestellt worden sind. Das ist ein eher etwas wissenschaftlicher orientiert, also wissenschaftlich sind sie beide, aber ich sag mal mehr experimentell wissenschaftlich orientierter Kongress, der im April schon stattfand, auch virtuell. Und da habe ich selbst die Daten auch vorstellen dürfen für das Tebendafusp. Das ist eine neue Substanz zur Behandlung des Aderhautmelanoms, also des Melanoms vom Auge. Das ist zwar deutlich seltener als das Hautmelanom, aber wenn es metastasiert, und das tut es eben bei der Hälfte der Patienten, leider mit einer sehr schlechten Prognose behaftet. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir da jetzt ein neues Medikament sehr bald zur Verfügung haben werden, dieses Tebenta fast. Ich weiß nicht, wie man auf diesen tollen Namen kam, aber das ist ein Fusionsprotein, deswegen wahrscheinlich so zusammengesetzt. Und das hat auf der einen Seite, ist es im Prinzip ein T-Zell-Rezeptor, also ein Eiweiß, das normalerweise auf Immunzellen vorhanden ist und das bestimmte Proteine erkennen kann. Und das erkennt ein Protein, das nennt sich BP100, und das ist eben in den allermeisten Uveamelanomen drin. Und das erkennt es auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es ein Antikörper, und damit kann es Immunzellen, nämlich T-Zellen, binden und aktivieren. Und somit zieht es die Immunzellen, so stellt man sich das vor, an den Tumor heran, an das Uveamelanom, aktiviert diese, und sodass die Immunzellen das Uveamelanom, also das Augenmelanom, angreifen können. Normalerweise ist das Augenmelanom Immuntherapien leider nicht so zugänglich. Das heißt, es spricht schlecht an auf die Immuncheckpoint-Blocker, die wir vorher schon besprochen haben, für das Hautmelanom. Und deshalb ist das was ganz Neues, und die Studie hat gezeigt, dass das Gesamtüberleben für Patienten, die diese Therapie erhalten, im Vergleich zu einer Auswahl verschiedener Therapien, die in dem Vergleichsarm gegeben worden sind, das war vorwiegend der PD-1-Antikörper Pembrolizumab, das Gesamtüberleben, also das Risiko, um zu versterben, um die Hälfte reduziert. Also ein wirklich gewaltiger Effekt für die Patienten und deshalb ganz, ganz toll. Und es wurde in der Erstlinie getestet, jetzt für die Augenmelanom-Patienten. Es gab aber auch schon eine Studie in der Zweitlinie. Und wir hoffen natürlich, dass, wenn das Präparat zugelassen wird, dass das linienunabhängig für unsere Augenmelanom-Patienten zugelassen wird. Ein kleines Aber gibt es leider. Es ist nicht für alle Patienten mit Augenmelanom geeignet, weil es so ist, dass diese T-Zell-Rezeptoren die Eiweiße an der Oberfläche wieder von speziellen Rezeptoren nur erkennen können. Und da musste man sich für einen entscheiden, für den man dieses Produkt designt hat, dieses Medikament, und das ist das HLA-0201. Das ist bei etwa der Hälfte der hellen Bevölkerung vorhanden, heißt aber umgedreht, dass nur die Hälfte der Augenmelanompatienten tatsächlich für diese Therapie in Frage kommt, und das muss man eben vorher testen. Mhm. Es ist so, dass die Zulassung beantragt wird für das Medikament und dass vorher so ein sogenanntes Early Access Programm zur Verfügung stehen wird. Und da habe ich gerade gehört heute, dass das PAI jetzt auch für Deutschland das Medikament freigegeben hat. Jetzt warten wir quasi nur, dass wir ausreichend Medikament bekommen, und dann können wir Patienten mit Augenmelanom mit diesem Medikament behandeln, und in dem EAP ist es auch linienunabhängig.
Sehr gut, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ab wann wäre es denn möglich, die Patienten dann zu therapieren?
Also das heißt, leider nur in den Zentren, die auch bei der Studie dabei waren. Das waren sehr wenige Zentren. Das waren also 4 Zentren insgesamt. Ich glaube, dann ist noch eins nachgerückt. Also da muss man gucken, welches Zentrum es jetzt hinbekommt. Es ist leider nicht ganz einfach, das Medikament zu geben. Man muss es tatsächlich überwachen. Die ersten 3 Gaben können ein sogenanntes Zytokin-Release-Syndrom machen. Das heißt, die Patienten werden über Nacht überwacht, auch mit intensivmedizinischem Backup zumindest. Also es ist keine Therapie, die jedes kleine Krankenhaus durchführen kann, sondern deswegen in dem Early Access Programm dürfen es erstmal nur die Ärzte durchführen, die damit auch in der Studie schon Erfahrung haben.
Okay, aber wir können die Information vielleicht weitergeben, auch über die Webseite der ADO, oder gegebenenfalls kann man sich auch an einen von Ihnen beiden wenden, wahrscheinlich an Sie, Frau Hasse, und da nachfragen, in welchen Kliniken das dann verfügbar ist, wenn es soweit ist. Okay. Super, wie sieht es denn mit den anderen Hautkrebsarten aus? Wir haben jetzt viel über das Melanom gehört, da passiert natürlich auch ganz viel, aber es gibt ja beim ASCO auch immer mal wieder Updates zu anderen Hautkrebsarten, neue Studienergebnisse. Herr Gutzmann, zum hellen Hautkrebs, wie sieht es da aus dieses Jahr?
Da waren die Neuigkeiten auf dem diesjährigen ASCO eher bescheiden. Wir hatten ja in den letzten Jahren hier auch wirklich Highlights, wie zum Beispiel das Cemiplimab beim kutanen Plattenepithelkarzinom. Das ist in diesem Jahr, gab es eigentlich hier, wenn man ehrlich ist, keine wirklichen Neuigkeiten, die berichtenswert sind. Insofern würde ich sagen, beim Epithel der Hautkrebs Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom, bleibt alles wie es ist. Auch hier gibt es viele Bewegungen, aber die wurden halt nicht dieses Jahr auf dem ASCO vorgestellt.
Und bei anderen Hautkrebsarten, gibt es da was?
Also es wurden tatsächlich ein paar Abstracts zum Merkel cell Karzinom vorgestellt, die jetzt auch keine durchschlagenden neuen Therapien waren. Es gab ein Update zu dem Avelumab in der Zweitlinie beim Merkel cell Karzinom. Da gab es eben auch ein 5-Jahres-Update, das eben gezeigt hat, dass die Erfolge, die man, wenn man Erfolge erzielt mit dem Medikament, diese auch langfristig erhalten bleiben, und nach 5 Jahren waren in der Zweitlinie 26% progressionsfrei in dieser Studie. Ganz spannend fand ich aber ein Abstract, das aus Australien eingereicht worden ist. Das waren zwar nur 40 Patienten, aber die haben sich Patienten angeschaut, die haben sie in verschiedenen Zentren gesammelt, die im Prinzip die Therapie beendet haben mit dem Avelumab, die allermeisten aufgrund einer Komplettremission, das heißt alle Metastasen des Merkel-Zell-Karzinoms hatten sich zurückgebildet und die Therapie wurde dann beendet. Und dann haben sie die weiter beobachtet und haben eben festgestellt, dass 70% der Patienten, die in Komplettremission sind, auch in Komplettremission bleiben im weiteren Verlauf. Diejenigen, die dann sozusagen, wo die Erkrankung fortgeschritten ist nach Absetzen, da haben sie bei 9 Patienten waren es nur, aber haben sie versucht, das Avelumab nochmal zu geben, und tatsächlich haben 6 von diesen 9 Patienten wieder auf diese Therapie angesprochen. Das war also ganz, ganz gute Daten, um mutig bei Patienten in Komplettremission die Therapie zu beenden, weil man weiß, dass bei 70% der Patienten das wahrscheinlich stabil bleibt, auch wenn das natürlich eine kleine Studie ist nur, und wenn es doch wieder voranschreitet, viele der Patienten wieder angesprochen haben.
Also danke erstmal für die Aussicht auch, und man kann ja sagen, zusammenfassen, dass die Immuntherapie eigentlich bei allen Hautkrebsarten mittlerweile eingesetzt wird. Das ist korrekt, ja. Und auch wirklich die Therapie grundlegend geändert hat. Ne? Also jetzt hat ja kurz mal eben auch den hellen Hautkrebs erwähnt. Auch da ist die Immuntherapie im Einsatz. Bei Merkel-Zell-Karzinom ist ja bei dem Avelumab eben auch eine Immuntherapie.
Ja, auch jenseits des Hautkrebses wird die Immuntherapie ja viel eingesetzt. Und wenn man guckt, welche Tumorentitäten das sind, so sind das eben Tumorentitäten, die viele genetische Veränderungen haben und da Hautkrebs eben vorrangig durch UV-Licht hervorgerufen wird, hat Hautkrebs unabhängig, ob es jetzt Melanom ist oder ob es tatsächlich die epithelialen Hautkrebse sind, die noch mehr genetische Veränderungen haben. Und deswegen sprechen die vermutlich so gut auf Immuntherapie an.
Aber das sind gute Daten. Also wir freuen uns natürlich, solche guten Nachrichten zu hören, auch jedes Jahr dann von diesem Kongress. Und noch eine letzte Frage an Sie beide. Wird sich denn, Wissen haben Sie schon beantwortet, aber wird sich denn in der Therapie, also bei den Therapieentscheidungen, jetzt mit diesen neuen Daten etwas ändern? Ich fange diesmal bei der Frau Hassel an.
Ja, also ich hatte ja zuletzt das Aderhautmelanom angesprochen. Genau. Da ist es natürlich so, dass wir zumindest für die Patienten mit dem passenden HLA uns natürlich sehr freuen, dass wir das Medikament zur Verfügung haben. Das heißt, das wird definitiv unser Verhalten ändern. Wir haben natürlich vorher versucht, die Patienten möglichst alle in Studien einzuschließen, aber Ralf Gutzmann hatte es schon angesprochen, Ein- und Ausschlusskriterien verhindern das häufig. Natürlich hat leider auch so ein Early Access Programm Ein- und Ausschlusskriterien, die ähnlich den Studien sind, sodass wir es nicht für alle Patienten haben werden, aber doch für viele Patienten. Das heißt, das wird den Alltag für die Behandlung von Uveamelanom-Patienten sehr bald ändern.
Okay, dann kriegt die letzte Frage der Herr Gutzmer. Was wird sich denn bei Ihnen ändern?
Ja, also bei jetzt ganz konkrete Änderungen gibt es jetzt noch nicht, weil die Substanzen ja jetzt noch nicht verfügbar sind, für die es positive Daten gab, das Relatlimab und das Tebentafusp. Wobei, das haben wir ja eben gehört von Jessica Hassel, das Tebentafusp wird jetzt in Kürze in ausgewählten Zentren zur Verfügung stehen. Aber letztendlich, was ich hier hauptsächlich mitgenommen habe, ist, die positive Entwicklung hält an. Wir hatten ja in der Zwischendurch auch eine Reihe von negativen Studien, wo neue Kombinationen eben nicht das gehalten haben, was wir uns erhofft hatten. Und jetzt haben wir wieder eine oder sogar 2 positive Studien, die sicherlich in den nächsten 1-2 Jahren die Therapielandschaft verändern werden, wenn nicht heute, dann aber mit 1-2 Jahren Vorlauf. Und das ist, stimmt einfach positiv, dass die Entwicklung weitergeht und dass wir diese Lücke von Patienten, denen wir jetzt noch nicht helfen können, doch, dass die immer kleiner wird und dass wir doch immer mehr Konzepte anbieten können, auch für Patienten, die zum Beispiel primär auf eine Immuntherapie nicht ansprechen oder die vielleicht die Nebenwirkungen einer Nivo plus Ipi Immuntherapie nicht aushalten würden. Und also hier sind wir doch sehr, sehr, hat der ASCO dieses Jahr doch wieder eine sehr positive Stimmung erzeugt und es macht Spaß, dann weiter in die Zukunft zu schauen.
Genau, es sind ja auch sehr langfristige Aussichten, ne? Wenn man sich die Daten anguckt, 6,5 Jahre Überlebensdaten, die wir jetzt gesehen haben, die ja doch, ja, ich sag mal, sehr viel Hoffnung geben. Und dann eben, wenn man 6,5 Jahre dann mit der Therapie eben überlebt hat, dann kommen in der Zeit ja auch nochmal neue Daten dazu, sodass die Aussichten sehr gut sind. Also ich danke Ihnen sehr, Ihnen beiden, Frau Professor Hassel und Herr Professor Kutzmar, für die Zusammenfassung der Kongressergebnisse und für die Erklärungen der Studien und für die Beantwortung der Fragen. Die Ergebnisse, die wir jetzt gesehen haben, stimmen ja hoffnungsvoll und wir freuen uns, dass wir so einen Einblick geben können den Zuhörern. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, natürlich bei Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Auch vielen Dank.
Sie finden diese und weitere Podcasts auf unserer Webseite unter www.ado-homepage.de.